Schön, ihr lieben Geschwister, wieder mal bei euch zu sein. Ich fahre so oft an euch vorbei. Und von daher, da wir ja doch in Jesus die gemeinsame Mitte haben, ist es immer ein Riesengeschenk, auch dann wieder bei denen zu sein, die zu ihm gehören. Und das in dieser Nähe. Manche von euch kenne ich ja schon sehr lange, wie den Henning. Ich hätte fast Torben gesagt. Wie den Henning, den kennen wir nun schon sehr, sehr lange. Andere kenne ich auch schon viele Jahre. Und ich freue mich darüber, einfach heute Morgen hier zu sein. Habe mich gefreut auf diesen Dienst. Will noch ganz kurz zwei, drei Sätze zu dem Buch sagen. Es war vor 5, 6 Jahren, da schickte mir jemand ein Konzept zu über Versöhnung. Das war eine Abendmahlsandacht. Und dann hat mich das irgendwie gepackt und dachte, darüber schreibe ich mal was. Nicht mehr als 30, 40 Seiten. Ich dachte, jetzt will ich es erstmal schaffen, so wenig zu schreiben. Aber wie es dann manchmal bei einem Thema ist, es entfaltet sich und entfaltet sich. Und ich glaube, kein Thema hat mich tiefer berührt in meinem Leben als die Versöhnung. Und es hat eine Heilung in meinem Leben eingesetzt, auch über Ereignissen mit Menschen, wo ich dachte, das bleibt irgendwie ein dunkler Fleck bei dir. Und ich habe wirklich Berührung durch den Heiligen Geist erlebt, sehr, sehr stark. Und einmal, es hat drei Teile, dieses Thema. Beim ersten Teil, die Versöhnung Gottes mit uns. Wenn wir das verstehen, haben wir Erweckung. Wenn wir das verstehen, die Versöhnung Gottes mit uns, was Gott für eine Herzenseinstellung gegenüber uns hat. Der zweite Teil ist, wie wir praktisch Versöhnung leben können. Und wirklich eine Befreiung in gewaltiger Weise, wenn man an diesem Thema eben manches zu knabbern hat. Und ein dritter Teil dann, die Hoffnung, die wir haben, ein Ausblick auf unsere Zukunft, auf die Ewigkeit. Wir haben ja eben gesagt, wenn die Welt vor ihrem Ende steht, die steht vor ihrem Ende. So nah war sie noch nie vor ihrem Ende. Und aber was Gott uns geschenkt hat für eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, das ist einfach gewaltig. Ja, so einige Bemerkungen zu dem Buch. Lasst mich heute Morgen euch etwas herausfordern. Ich bin ein Mensch von Zahlen. Mein Vater war bei der Sparkasse. Von daher hat sich das tief in mich eingegraben, mit Zahlen umzugehen. Und ich freue mich auch über ein anderes Thema, das ist Geschichte. Und heute Morgen möchte ich euch im ersten Teil, in den ersten Minuten, etwas herausfordern. Ich will mit euch 150 Jahre Geschichte durchnehmen, im Schnelldurchlauf, mit dem Volke Gottes, eingesetzt bei der Zerstörung des Tempels damals im Jahr 586 vor Christus. Wir wissen ja, dass Gott die Deportation seines Volkes vorhergesagt hatte durch Jeremia, auch die Zerstörung des Tempels. Die erste Deportation fand im Jahre 605 statt, 20 Jahre später etwa die Zerstörung des Tempels. Und dann war das Volk in Babylon durch drei Wegführungen, der größte Teil vom Stamme Juda und vom Stamme Benjamin. Gott hat also sein Gerichtswort an seinem Volk erfüllt, aber gleich mit diesem Ausblick auch in Jeremia 29, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Aber die 70 Jahre in Babylon waren festgeschrieben von Gott. Und dann erweckte Gott im Jahre 538, also fast 50 Jahre später nach der Zerstörung des Tempels, erweckte er den persischen König, den Kores. Und er sagte zu den Juden, dass sie zurückkehren sollten doch. Und er stattete sie mit allem aus, mit Gold, mit Silber, all dem, auch zum Bau des Tempels, 538 vor Christus. Und dann kehrten sie zurück. Wunderbare Geschichte, wenn man das liest. Also so spannend, noch mehr als James Bond. Ne? Das ist wirklich, das ergreift einen, solch eine Geschichte, wenn Gott auf einmal durch einen heidnischen König anfängt, sein Volk zu segnen. Und dass Verheißungen Gottes an ihm erfüllt werden, die Gott gegeben hat. Und man sieht eben wirklich, dass Gott jeden Menschen gebrauchen kann, um uns zum Segen zu sein. Mag er noch so gottlos sein, mag er noch so heidnisch sein, noch so sehr Götzendiener, wie es ein Kores war. Esra 1 zeigt uns das. Und dann fingen sie an in Jerusalem. Sie bauten sich selber Häuser und sie wollten auch die Grundmauern des Tempels legen und taten das. Und dann kamen auf einmal die Samariter, die Heiden, die sich vermischt hatten mit den Völkern und die wirklich im tiefen Götzendienst lebten. Und dann kamen sie zu den beiden Männern Josua und Zerubabel, so etwa im Jahre 536 vor Christus, und sagten, wir wollen mitbauen bei euch. Ist ja ein schöner Zug von denen, ne? Mitzubauen. Aber sie sagten, nein. Wir können es nicht zulassen, dass ihr, die ihr anderen Göttern dient, bei uns am Tempel mitbaut. Und dann gab es eine Petition an den König in Persien und der Tempelbau wurde gestoppt. Es gab kein Weiter mehr. Und Gott ließ das alles zu. Ihre klare Haltung, Stopp des Tempelbaus, ließ Gott zu in seinem Volk. Man könnte eigentlich denken, ja, wenn wir uns nach dem Willen Gottes ausstrecken, dann wird Gott alles andere erledigen. Nein, das tat er nicht. Auch eine tiefe Belehrung für uns. Wir denken manchmal, wenn wir lieben, brav sind und so weiter, ne, dann wird uns Gott schon segnen, ja. Aber Gott segnet ja, aber manchmal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dann setzten sich die Juden immer mehr zur Ruhe, dort im verheißenen Land in Jerusalem, im Stamme Juda, Benjamin in diesem Stammesgebiet und sie bauten sich schöne Häuser, täfelten die Häuser, ja, neue Waschmaschine kam rein und so weiter. Also es war wirklich für sie ein Riesengewinn jetzt, dass sie hier wieder Wurzeln schlagen konnten im Land der Väter. Und dann trat eines Tages ein Prophet auf, Haggai, kann man nachlesen, Haggai 1, ja, wie er dann anfängt und sagt, ihr sitzt in getäfelten Häusern und der Tempel Gottes liegt dort und keiner von euch kümmert sich mehr darum. Und das schlug wie eine Bombe ein, 520 vor Christus, also knapp 20 Jahre nachdem die Juden zurückgekommen waren aus Persien. Und dann fingen sie an, den Tempel zu bauen. Es gab Widerstand, aber sie konnten den Tempel einweihen 4 Jahre später. 516 war die Tempeleinweihung. Und sie brachten ihre Opfer wieder im Tempel. Vorher hatten sie nur eine Opferstätte in Jerusalem aufgerichtet, da wo früher der Tempel stand. War ja alles niedergerissen, in Trümmern gelegt und in Schutt und Asche. Und das war ein Meilenstein im Folge Gottes. Das war der Tempel, in dem Jesus später war. Das war der zweite Tempel. Der erste durch Salomo, der zweite hier aufgebaut, eingeweiht, 516 vor Christus. Und dann ging es weiter und dann fehlte aber etwas Entscheidendes in Jerusalem. Was fehlte? Die Schutzmauer um den Tempel. Wir wissen, wer heute der Tempel ist. Wer ist der Tempel? Das sind wir, das Volk Gottes. Ja, wisst ihr nicht, dass sogar euer Leib, euer Körper ein Tempel des lebendigen Gottes ist? Gibt es einige Bibelstellen, 1. Korinther 3 und Kapitel 6, Vers 19, wo deutlich wird, wir leben heute einen anderen Tempel. Damals, da war es ein steinernes Gebäude mit all den Dingen, die dazugehörten im Tempel. Und dann gab es eine zweite Rückführung im Jahre 458 vor Christus. Also nochmal 50, 60 Jahre später. Und die fand unter Esra statt. Und dazu werde ich gleich etwas sagen. Und als der Esra nach Jerusalem kam mit den Leuten, er war wiederum reich ausgestattet, die heidnischen Könige, die bewegte Gott so sehr, ja, dass sie wirklich das Volk Gottes nicht mit leeren Händen nach Jerusalem kamen. Sie waren, hatten alles bekommen von den heidnischen Königen. Und was Gott alles so tun kann, denke ich manchmal, ja, welche Herzen er bewegen kann, wenn seine Stunde da ist, ja, dann geht es wirklich voran und dann brechen Dinge zusammen, Widerstände, und der Wille Gottes geschieht in unserer Mitte und in unserem Leben. Und als diese Leute zurückkamen, dann überfiel sie eine Riesentrauer. Warum? Jetzt kommen wir in das Buch Esra hinein. Warum überfiel sie eine Riesentrauer? Weil sie auf einmal sahen, in diesen Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten, da hat das Volk Gottes etwas getan, was Gott zutiefst zuwider war. Sie vermischten sich mit Menschen, die andere Götter anbeteten. Und als das der Esra mitbekam, da wurde er fast besinnungslos. So schockte ihn das, der Zustand des auserwählten Volkes Gottes vermischte sich mit den Heiden. Esra 9. Und als sie nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel, die Priester, die Leviten, haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen der Gräuel abgesondert, nämlich in Kanaanitern, Hethitern, Perizzitern, Jebusitern und so weiter. Sie haben sich vermischt mit diesen Völkern. Sie haben von deren Töchtern für sich und ihre Söhne für ihre Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erstes ausgestreckt gewesen. Die Leute, von denen Orientierung ausgehen sollte, von denen Klarheit ausgehen sollte, sie legitimierten diese furchtbaren Dinge. Wir können uns das heute gar nicht so vorstellen. Ja, das Volk Israel war das einzige Volk unter allen Völkern, das Gott erwählt hatte. Warum? Weil es das kleinste unter allen Völkern war. 5. Mose 7, Vers 7 und 8, kann man das nachlesen. Und er erwählte dieses Volkes und es sollte ein heiliges, das heißt Gott alleingehöriges Volk sein, allein für seine Aufträge. Und nun nahmen sie Menschen in ihre Familien auf. Sie verheirateten sich mit Leuten, die anderen Götter dienten. Und wir wissen, das hat immer dem Volk Gottes das Genick gebrochen. Die Schicksalsfrage des Volkes Gottes ist immer gewesen, die Vermischung mit heidnischen Göttern. Bis zum heutigen Tag. Ja, da redet ein Paulus drüber, da schreibt ein Johannes drüber. Ja, das letzte Wort im ersten Johannesbrief, hütet euch vor den Götzen. Hütet euch davor. Warum? Da stehen andere dämonischen Geister dahinter. Und Paulus schreibt das in 1. Korinther 10, Vers 19 und 20 und legt damit auch die Hintergründe dar. Das war ja nicht nur, dass man ein schönes Mädchen nahm von den Hethitern oder so. Da stand ja noch etwas ganz anderes hinter. Das war die List des Satans, das Volk Gottes zu unterwandern, ihm die Vollmacht zu nehmen, für Gott da zu sein, für ihn zu wirken. Und Vermischung ist immer, geht immer einher mit der Schwächung der geistlichen Kraft für Gott. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 19 zu der Gemeinde in Korinth, nicht zu irgendwelchen Leuten. Da sagt er, da geht's um das Götzenopfer und so weiter, dass das einem Götzen geopfert etwas sei, das ist nichts, das Opfer ist nichts, sondern das, was sie opfern, opfern sie den Dämonen. Das ist der tiefste Hintergrund. Auch im Alten Testament, 5. Mose 32, Psalm 106 und so weiter, beschrieben, ja, dass das Opfer, was Menschen ohne Jesus bringen, es bringen sie letztlich den Dämonen. Sie opfern ihnen ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld. Jedes Mal, wenn das Leben nicht von Jesus durchdrungen und auf ihn ausgerichtet ist, dann findet dieser Götzendienst statt bis zum heutigen Tag. Und Paulus sagt, ich will aber nicht, dass ihr, die ihr errettet worden seid in Korinth, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. Leute, das steht hier wörtlich, das kann man nachlesen, das steht doch schon länger in der Bibel, der 1. Korintherbrief. Also es ist nicht eine Sache, die ich jetzt mal hier zitiere, sondern das steht im Wort Gottes geschrieben, weil das die Schicksalsfrage des Volkes Gottes ist. Vermischt es sich mit Dämonen? Manche halten das natürlich für schier unmöglich, das ist völlig klar. Wenn das unmöglich wäre, dann würde Paulus nicht darüber schreiben und davor warnen. Ja, es ist möglich. Und deswegen geht es wirklich darum, dass unser Leben in aller unserer Schwachheit, in aller unserer Unfertigkeit, in aller Gebrochenheit, die wir leben, dass wir immer wieder zurückkommen zum Gekreuzigten, dass dort am Kreuz wirklich eine Erneuerung immer und immer wieder stattfinden kann. Und so waren die Leute jetzt auch hier in eine Verbindung eingegangen, die Gott niemals für gut heißen konnte. Und der Esra hörte das. Und dann lesen wir mal, was das bei dem Esra bewirkte. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß wie betäubt da. Leute, damit beginnt geistliche Erneuerung. Damit beginnt geistliche Erneuerung. Damit beginnen Gebete, die von Gott erhört werden, ein tiefes inneres Getroffensein. Dass man auf einmal feststellt, Herr, wie weit sind wir weggekommen von dir? Was ist nicht alles in unser Leben eingebrochen? Und der Esra kam von weit weg und dachte, ja, ich finde hier herrliche Zustände in Jerusalem vor. Und dann wurde ihm das berichtet. Und der Mann saß da wie betäubt. Jetzt kommt ein schönes Wort in Vers 4, Esra 9. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Herrn. Das ist uns so fremd wie sonst was, ne? Dass man vom Wort Gottes zittert. Steht noch in mehreren anderen Stellen, zum Beispiel auch Jesaja 66, Vers 2. Die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Leute, so beginnt geistliche Erneuerung. Bis zum heutigen Tag. Und so war es immer in Erweckungsbewegungen. Ich kann mich gut daran erinnern, als unsere Missionare von Thailand berichteten, Anfang der 70er Jahre gab es dort eine Erweckung. Es kamen viele Thais bei Evangelisation zum Glauben, auch wenn sie nachher wieder in das alte Leben zurückgegangen sind, weil sie nicht gepflegt wurden, weil sie nicht aufgefangen wurden, so war doch das ein gewaltiger Aufbruch. Und wo begann der geistliche Aufbruch? Bei wem? Der geistliche Aufbruch in Thailand begann bei den Missionaren. Dass sie sich auf einmal gegenseitig ihren Stolz und ihren Neid bekannten aufeinander. Wer sind die Haupthindernisse im Reiche Gottes? Das sind die, denen Gott Verantwortung für sein Volk gegeben hat. Diese Missionare waren von Deutschland extra ausgereist, hatten viele Opfer auf sich gebracht. Aber sie hatten alle ihren Stolz und Neid mitgenommen. Und Neid ist die Sünde der Hauptamtlichen. Unter uns gibt es so viel Neid, so viel Reibereien, so viel Intrigen. Wenn das alles auf einmal hier auf der Wand stehen würde, wir würden weglaufen. Ja, würden sagen, ja, von denen lassen wir nichts mehr sagen. So viel Unversöhnlichkeit, die sich jahrelang in meinem Herzen halten konnte, gegenüber Geschwistern, die mich verleumdet hatten, die schlimme Dinge über mich sagten, alles gelogen. Und ich, ein Mensch der Gerechtigkeit, ich ging auf die Barrikaden innerlich. Ich hätte die am liebsten in der Luft zerfleischt, zerrissen. Ja, und bis mir Gott begegnete. Und bis ich danken konnte dafür. Für diese Ereignisse danken. Für Verleumdung danken. Ich dachte, was bete ich hier? Aber ich betete es aus vollem Herzen. Weil mir der Heilige Geist auf einmal Dinge aufschloss, die so wichtig sind. Da beginnt Erweckung, Leute. Sie beginnt in unserem eigenen Herzen, wo es ans Eingemachte geht. Nicht mehr an die Sünden, die wir alle bekennen, wir sind ja alle Sünder und so weiter, sondern wo es konkret wird. Und der Geist Gottes aufdeckt Herzensfalten, wo sich Finsternis drin aufhielt, ein Geist der Unversöhnlichkeit. Und was für eine Belebung geschieht, wenn man dieser Sicht standhält. Und Esra hielt der Sicht stand. Er sagte nicht, na, alles nicht so schlimm, wir sind ja alle Sünder, wir wollen ja keinen verurteilen und keinen richten, hätte er auch sagen können. Aber das ist so geistlos, wie es nur geistlos sein kann in so einer Situation. Hier ging es wirklich darum, dass der Feind in die Reihen des Volkes Gottes eingebrochen war durch Vermischung. Und es ist schwer, diese Sache durchzuhalten. Und der Esra hielt sie durch und er war zutiefst erschüttert. Und dann heißt es in Vers 5, und jetzt kommen wir immer mehr zu dem Thema, ein Gebet, das Gott erhört. Leute, ja, ihr könnt Stoßlüftung machen, solange ihr wollt. Bevor die ersten vom Stuhl fallen, macht es wieder zu. Eine Minute, das reicht ja voll und ganz. Lüftet nochmal gut durch, dass auch alle Viren hinausgehen und einige hier bleiben. Gut, also jetzt lesen wir etwas über ein Gebet, das Gott erhört. Es gibt Gebete, die Gott erhört. Immer. Ja, ich kenne Gebete bei mir. Die erhöre, hat Gott seit 20 Jahren nicht erhört. Bis zum heutigen Tag bete ich immer noch dafür. Und Gott hat es nicht erhört. Könnte ich euch einiges aufzählen bei mir. Aber es gibt Gebete, die werden von Gott immer erhört. Und das ist wichtig, dass wir auch solche Gebete beten, die Gott schnell und sofort, immer, zu jeder Zeit erhört. Jetzt gucken mich schon manche groß an, ne? Was wird das sein? Und um die Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Selbstdemütigung. Habt ihr auch euch schon mal selbst gedemütigt? Hand hoch. Selbst gedemütigt. Eine fremde Art des Gebets. Sehr fremd geworden bei uns. Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, selbst demütigt, der wird erhöht werden. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Also nicht, dass man sagt, das ist etwas Alttestamentliches. Das ist immer so eine Lieblingsfloskel bei manchen Geschwistern. Ja, das ist Alttestament. Nein, das ist nur alt- und neutestamentlich. Das ist eine grundsätzliche Haltung gegenüber Gott, dass ich mich selber demütige vor ihm. und dass das ein fester Bestandteil unserer Nachfolge Jesus sein sollte. Selbstdemütigung vor Gott, Selbsterniedrigen. Das kann man natürlich alles falsch verstehen, wie jedes Wort Gottes. Das kann man falsch verstehen, indem man denkt, ja, soll ich mich dann jetzt in einer Weise präsentieren, wo ich nur noch sage, ich bin schlecht, ich bin nichts wert und ich kann nichts und ich bin nichts, ich habe nichts, ja, Gott kann mich nicht gebrauchen, ist überhaupt nicht damit gemeint. Man muss es geistlich verstehen. Wenn man es geistlich verstehen will, dann muss man Bibeltexte lesen. Und in Bibeltexten wird eine Sache erklärt. Wie ist das eigentlich damals geschehen? Was haben die Leute getan? Ihr könnt wieder dicht machen. Ich meine die Fenster, nicht innerlich. Ja. Dann lese ich in Esra 9, was eine Selbstdemütigung ist. Das kann man noch in zwei Kapitel 9 lesen, bei Nehemia 9 und bei Daniel 9. Esra, Nehemia, Daniel sind drei starke Kapitel des Gebets im Alten Testament. Kann man sich also gut merken. Ihr habt ja, seid ja noch jung, könnt es. Wie sieht eine Selbstdemütigung aus? Ein Gebet, das Gott immer erhört. Wie sieht das aus? Was betet der Esra? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Esra 9 gelesen? Vielleicht schon, ne? Irgendwann mal. Ich lese auch manchmal Kapitel und weiß gar nicht nachher, dass ich sie gelesen habe. Die Zeit des Abendsopfers stand ich vor meiner Selbstdemütigung auf, nachdem ich nochmals mein Kleid, mein Obergewand zerrissen hatte, als ein Zeichen, ja, der Bestürzung über den Sünden des Volkes. Das war, wenn man ein Kleid zerriss. Wir kennen ja auch das scheinheilige Zerreißen von einem Kleid bei der Verurteilung Jesu, als der Hohepriester sein Gewand zerriss und wollte Jesus wegen Gotteslästerung anklagen. Das ist alles, alles Richtige kann auch ganz falsch angewendet werden. Ja, und ich ließ mich auf meine Knie nieder, breitete meine Hände zu dem Herrn, meinem Gott aus und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Da können wir natürlich sagen, das ist bei uns nicht. Leute, das kann in Familien so sein. Genau das, was hier in Vers 6 geschrieben steht. Unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen. Ich hatte gerade noch die letzte Woche Gespräch mit einem Mann, der 3 Jahre im geheimen Ehebruch gelebt hat und wollte sich jetzt trennen von seiner Familie. Und das ist furchtbar, Leute. Es ist nur furchtbar. Es sind auch die Sünden über den Kopf gewachsen. Und weil das jetzt passieren kann, wollen wir nicht mit den Fingern auf diese Leute deuten. Sondern was tat der Esra? Er beugte sich unter die Sünden der anderen, an denen er überhaupt keinen Anteil hatte. Und er sprach in der Wir-Form, uns sind die Sünden über den Kopf gewachsen. Das ist Selbstdemütigung, indem ich mich unter die Sünden der eigenen Kinder beuge, unter die Sünden des Ehepartners beuge, nicht den Finger ausstrecken. Es wird das lassen, das steht in Jesaja 58. Hört auf damit, die Finger auszustrecken. Ja, um von den Dingen der anderen zu reden, sondern demütigt euch selbst vor dem Herrn. Wir haben genug Dreck vor der eigenen Haustür. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen. Unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Das heißt, wir versinken darin. Und in solch einer Atmosphäre kann man so beten, Leute. Das heißt nicht, dass jetzt alles abgeschnitten ist zu Gott, sondern man kann jetzt beten in diesem, wo die Sünden bis zum Himmel reichen. Und dann von den Tagen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Wann fing es an? Also ich stelle immer eine Frage, wenn ich was trinken will. Wann fingen die Tage der Väter an, wo der Götzendienst einzog ins Volk Gottes? Leute, das fing in Ägypten an, als er vorher sein Volk rausführte. Es war in der Wüste das goldene Kalb. Dann gab es die Zeit Samuels und dann gab es eine super Zeit unter David. Aber auch da mit Ausnahmen. Und dann kam sein Sohn, der den Tempel gebaut hat, 950 vor Christus. Und wie endete sein Sohn? Im Alter, als er schwach wurde, 1. Könige 11. Ja, dann baute er seinen vielen Frauen, den er hatte, Götzentempel. Salomo baut Götzentempel. Nur weil er keinen Mumm hatte, weil er kein Rückgrat hatte, ja, ließ er sich hier knebeln und fesseln von Menschen seiner Umgebung. Und dann ging nachher der Götzendienst durch bis zur Zerstörung des Tempels 586. Als Salomo starb, wurde das Reich geteilt. Das Nordreich, die 10 Stämme Israels, hatten nie mehr einen gläubigen König. Das Südreich einige. Das waren die Tage von den Tagen unserer Väter an. Und das macht die Bibel deutlich. Wir tragen die Sünden unserer Väter. Auch wenn wir mit Gott versöhnt sind, können wir Konsequenzen von den Sünden unserer Väter tragen. Und das ist nicht alttestamentlich, das ist zutiefst neutestamentlich. Da sagt man heute gern, ja, der Tun-Ergehen-Zusammenhang ist durchbrochen durch Jesus und so weiter, ist ja alles richtig, aber was schreibt Paulus in Galater 6, Vers 7 und 8? Was irgendein Mensch sät, das wird er ernten. Was ich als Eltern, als Vater sehe, das ernten Kinder. Was ich als Mutter sehe, ernten die Kinder. Was wir als Eltern sehen, ernten Kinder und Kindeskinder. Und es gibt diese herrliche Möglichkeit, diese Dinge vor Gott auszusprechen, Flüche zu brechen, einen Bann zu brechen. Zum Beispiel, auch letzte Woche, ein Gespräch mit einem Gemeindeleiter weit weg von hier, wo sie jetzt einen ausschließen müssten. Ja, der Vater war Prediger, der Onkel Prediger, aber eine Familie, wo es sich durchzog, ich kenne die Familie seit Jahrzehnten, wo es sich durchzog, ein Geist des Hochmuts und der Kritik an den Geschwistern, ja, wo sie sie lächerlich gemacht haben, ironisch behandelt haben. Und jetzt diesen Mann nach 20 Jahren endlich ausgeschlossen haben aus der Gemeinde. Ich habe zu ihm gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Der hätte schon viel früher aus der Gemeinde, was er euch für eine Zeit gestohlen hat. Und wenn man die Dinge nicht geistlich behandelt, dann werden wir vom Teufel beschäftigt. Das ist eine alte Geschichte, Leute. Was nicht geistlich geordnet wird, das schlägt uns um die Ohren. Irgendwann kommt es. An den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen. Bis zum heutigen Tag um unsere Sünden willen sind wir, unsere Könige, Priester der Gewalt, der Könige der Länder preisgegeben. Dem Schwert der Gefangenschaft, der Plünderung, der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Leute, wer so beten kann, der hat etwas geistlich verstanden. Der hat geistliche Gesetzmäßigkeiten durchschaut. Und das kann man bei dem Esra lernen. Zu beten nach dem Willen Gottes. Lest es vielleicht heute nochmal. Esra 9. Lest es nochmal durch. Vielleicht die nächste ganze Woche. Lest ihr Esra 9 in eurer stillen Zeit durch. Und betet mit diesen Versen. Und betet darum, dass Gott euch darüber begegnet und in eine tiefere geistliche Sichtweise führt. Dass wir mit unserem Gebet nicht immer an der Oberfläche kratzen. Ja. Und zum hunderttausendsten Mal beten, Herr, wir danken dir dafür, dass wir wieder zu dir kommen dürfen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber da muss noch mehr kommen im Gebet. Und das Wort Gottes ist eine Schatztruhe für geistliches Gebet. Und diese Schatztruhe, die gilt es zu plündern und sich daraus zu bereichern aus dem Wort Gottes. Und wenn man dort Erkenntnisse findet, Leute, die haben eine Durchschlagskraft zur Folge. Gott hat uns Vollmacht gegeben. Wenn wir beten nach dem Willen Gottes, dein Wille geschehe. Und Esra 9 zeigt uns den Willen Gottes, wie wir beten können. Ja, dass also all das, was dort geschehen war, nicht irgendwo ein blindes Schicksal war, das ihm begegnet ist, dass der Tempel zerstört wurde. Ach ja, sowas aber auch, ne? Tempel ist zerstört, ist in Flammen aufgegangen. Die Steine liegen jetzt noch da, die Asche kann man rumschütten, nach Jahrzehnten noch. Nein, dass wir nicht erstarren vor den Zerstörungen, vor den Feldzügen der Finsternis in unseren Familien, sondern dass wir auf die Knie gehen, dass wir Gott bitten, dass er eingreift, dass er Flüche bricht. Einer der Flüche bei uns in der Familie, der ist bei unseren Kindern gebrochen. Es wurde mir mal vor einiger Zeit deutlich. Mein Vater war ein herrschsüchtiger Mann, ein fleißiger Mann, ein lieber Mann, wenn ihm keiner im Weg kam, aber wehe dem, wenn. Ja, der räumte alles weg, da war eine Dampfwalze. Und ein Pascha hoch drei. Ich kann mich noch gut erinnern, als Rosi mit das erste Mal zu uns nach Hause kam, da stand mein Vater da und hielt das Bein hoch und die Mutter musste ihm die Schuhe putzen da und die dachte, oh, aufgepasst, aufgepasst, ich heirate den Sohn. Ja. Und dass ich diese Züge bei unseren Kindern nicht mehr sehe, bei mir war es noch hier und da zu sehen, ist vielleicht auch noch hier und da zu sehen. Ja, dass das gebrochen wurde, Leute, das liegt am Gebet, dass man sich zu seinen Sünden und Verfehlungen stellt und sie nicht gut redet. Nicht das Schwarze zu Weißem macht, nicht Finsternis zu Licht macht, sondern Finsternis als Finsternis bekennt. Und das tat hier der Esra. Und Gott erhörte so ein Gebet. Und es konnte ein Durchmarsch geschehen. Ja, von der B-Liga bis in die Bezirksliga. Durchmarsch. Ja, dass man aufsteigt, geistlich aufsteigt, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Nicht, dass wir ständig da rumkriechen vor ihm. Und der Vers 8, der ist so köstlich, Leute. Den könnt ihr euch mal hier vorne hinhängen. Groß, in großen Buchstaben geschrieben. Aber nun, Leute, mit aber wird auf die Wende eingeleitet. Aber nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Wie? Er hat uns Gerettete übrig gelassen, einen Zeltpflock in Jerusalem am Heiligtum gegeben, wieder Besitz und Grund gegeben, dort, wo die Trümmer liegen. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Das muss man ausnutzen, Leute. Alle lichten Momente ausnutzen, die ihr habt. Ich laufe manchmal wie unter der Glocke rum. Da kommt mir kein lichter Gedanke mehr da oben rein. Da bin ich sowas von dicht und zu. Aber wenn es dann eine, wenn dann auf einmal Gott dazwischen funkt und es hell macht in meinem Herzen, in meinen Gedanken, dann zu beten, diese Momente zu nutzen, da kann etwas bewegt werden und es wurde damals etwas bewegt. In Jerusalem, es geschah Reinigung im Volk Gottes. Und das ist, glaube ich, immer noch der Schlüssel für eine geistliche Neubelebung, dass Leute bei uns zum Glauben kommen. Wir können viele Zelte aufstellen, wir können die tollsten Redner hören und so weiter. Aber das wird keine bleibende Neubelebung ergeben, wenn es nicht zu einer Bußbewegung im Volke Gottes kommt. Wie hier bei Esra. Und wenn euch Worte fehlen, dann könnt ihr auch bei mir auf die Homepage gehen. Ich habe ein extra Kapitel mit Gebeten, wie man beten kann, weil ich das so von einem Bruder gelernt habe vor über 40 Jahren, wie man wirklich betet. Und das hat mich begleitet bis zum heutigen Tag, ein bleibender Segen. Und dann, wenn Gott noch einmal Gnade gibt, wenn wir noch einmal sehen, die Sünden sind uns ja vergeben in Jesus. Er hat sie ja gesühnt am Kreuz. Ich muss ja nicht mehr meine Sündenlast tragen. Und ich kann das jetzt vor ihm ordnen. Alles ordnen, alle Nachlässigkeit in meinem Leben ordnen, all Schuld bekennen. Und dann erleben wir das Gebet, das Gott immer erhört. Wie heißt das Gebet? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Gebet um Vergebung ist das Gebet, das Gott immer erhört, wenn es aufrichtig geschieht. Immer, bei allen Menschen, zu jeder Zeit, in jeder Lage. Gott segne euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ne? Dann nehme ich dann einen lieblicheren Text, ne? Oder? Dass ihr nicht so angespannt da sitzen müsst. Aber ich denke, das ist so ein lieblicher Text. Das ist so ein wichtiger Text. Und da geschieht wirklich eine Erneuerung. Und das ist letztlich das, was mir bei dem Thema Versöhnung begegnet ist. Eine geistliche Erneuerung. Dass Schutt weggeräumt werden konnte. Und ich befreit aufatmen durfte. Gott segne euch. Amen. Jetzt ein Lied oder beten. Ach ja, ich sollte noch beten, ja. Wollte mich testen. Ne? Wenn ihr könnt, habt ihr lang genug gesessen. Auch wenn ihr noch nie gesessen habt, wollen wir noch kurz beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns Hoffnung gibst, Zukunft und Hoffnung, dass du uns nicht festnagelst auf die Dinge der Vergangenheit, sondern dass wir neu durchstatten können mit dir und dass du uns unsere Sünden nicht anrechnen willst, weil du sie ja bei Jesus gerichtet hast, weil wir versöhnt sind, weil du, Herr Jesus, für uns zur Sünde gemacht wurdest, dürfen wir aufatmen, weitergehen und uns nicht um unsere Sünden drücken, sie freimütig aussprechen vor dir und erfahren, dass das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns reinigt von aller Sünde. Amen.